When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Also was würde passieren? Deine Freundinnen würden sich weniger bei dir auskotzen und mehr mit ihren Partnern darüber reden und aktiv an den Sachen arbeiten, die bei denen abgehen.
Hallo.
Hi Micha.
Schön, dass ich dich mal wieder sehe. Heute mal in einem etwas anderen Setting als sonst, denn sonst ist, ihr wisst es ja, wir machen das immer über FaceTime. Also wir sehen uns praktisch über den Screen. Und jetzt ist es aber heute so, weil wir auch eine sehr spezielle...
Wir können uns anfassen.
Besonderheit. Ja.
Hallo.
Sie ist nur touchy, die Frau. Es hat Gründe, warum wir das immer über FaceTime machen. Also diesmal ist es ja eine Besonderheit, in diesem Studio hier sitzen, weil wir natürlich einen Gast haben. Habt ihr schon gelesen im Titel der Folge. Es ist schön, Lukas Klaschinski heute hier zu haben, der unabhängig von seinen ganzen Qualitäten und Expertisen ein ganz alter Kumpel von mir ist. Und erstmal sagen wir mal Hallo.
Hallo. So, ich glaube, du hast noch nie meinen vollen Vor- und Nachnamen ausgesprochen in meiner Gegenwart.
Stimmt. Vorhin hast du mich Nasti genannt.
Genau.
Da hat sich Marie auch ein wenig drüber gefreut.
Ja, süß.
Das kannte sie nicht. So. Ja, das sind die alten Leute von mir. Die nennen mich alle noch Nasti.
Ja, die alten Zeiten.
Nasty Nasti.
Nasty Nasti. Oh
Nasty
Gott.
Nasty Nasti. Nasty Nasti. So wurde ich wirklich genannt.
Nee, Lukas, Firmen, in denen ich gearbeitet erzähl noch eine habe. Geschichte, die ich noch nicht weiß. Und die Hörerin da.
Ja, ich erzähl mal.
Und Hörer auch noch.
Ja,
nicht.
Bitte.
Denn unsere Geschichte ist ja letztendlich die. Also die geilste Geschichte, die wir eigentlich hatten, die mich auch noch so beeindruckt hat, unabhängig von dem Thema, war, wir sind mal auf eine Party gegangen in der UDK und da war eine Schlange, die war, ich weiß nicht,
so eine Berghain-Schlange,
200 Meter oder was. Und Lukas ist einfach mal so selbstbewusst an der gesamten Schlange vorbeigegangen mit mir. Und keiner hat sich eigentlich auch daran, also wir hatten auch keine Karten oder so. Wir sind einfach an den Leuten vorbeigegangen. Und das war so selbstverständlich. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann sind wir einfach vorne drin. Und irgendwie sind wir sofort reingekommen. Und keinen hat es gestört. Und wenn es keinen stört, ist nicht so schlimm.
Ja, das nennt man eigentlich übersetzt voll Assi.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, das hat er mir beigebracht.
Ja. Wisst ihr, wer in der UDK studiert hat? Ich. Ja. Und dann gab es immer die Rundgänge. Sommer, das war der Rundgang wahrscheinlich, ne?
Das war irgendeine UDK-Party. Ja. War auf jeden Fall lustig, ne? Ja. Guten Abend. Wir hatten immer gute Abende.
Und wir haben immer so hinter den Kulissen gehabt, die ganzen Assis, ja, die ganzen Sachen hier
die
crashen.
Fremden.
Ja, dann gab es immer Ärger drin. So, wir drängen sich wieder Leute vor.
Genau, das waren wir dann.
Schön, ja, sehr
dass du
gut.
Die mal persönlich kennenlernst.
Aber das war ja nur eine kleine Anekdote. Das Eigentliche, was mich mit dir auch verbunden hat, war, immer wenn ich große Probleme hatte, vermeintlich riesengroße Probleme mit Frauen, habe ich dich erstmal angerufen und du hast mir dann erklärt. Oder nee, du hast mich da aufgefangen und mir auch ein paar Tipps gegeben. Und das war immer sehr wertvoll für mich. Der beste Tipp war, also wie man auch im Gespräch das so reinbringt, das fand ich immer schwer, dass du gesagt hast, find mal irgendwie raus, wie das Verhältnis zu ihren Eltern ist. Daraus kann man ja viel ableiten. Und das Krasse ist, darum musste ich gerade Anfang des Jahres wieder denken, weil da hatte ich so eine kleine Liaison mit einer Frau, die dann zu mir meinte, Michael, also du erinnerst mich so an meinen Vater. Wie du einen Raum betrittst. Wie deine Gestik. Alles. Und ich wusste natürlich, dass sie ein total gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Und ich dachte, oh, das sieht nach Perspektive aus.
Ja, also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir sehr, sehr früh Beziehungen natürlich mit unseren ersten Beziehungspartnern lernen und das sind unsere Eltern. Und darum ist es schon interessant, darauf zu gucken, welche Beziehungen haben wir denn gelernt, welche Beziehungsdynamiken. Und ja, es führt auch zu tiefen Gesprächen und das ist ja nie schlecht beim Kennenlernen.
Und du hast ja auch recht. Also ich wollte das jetzt nicht als witzig. Witzig ist nur, wie man es dann so unterbringt.
Ja, ich meine, du hast das so ein bisschen abgejocht als kleine Dating-Methode. Das
nein.
Sollte es nie sein.
Habe ich auch nie so empfunden.
Nein, nein. Dann bin ich beruhigt. Würde ich nämlich nie tun.
Nein, also
nein.
Um jetzt hier die Wellen wieder ein bisschen zu sich legen zu lassen. Nein, ich habe es wirklich so gemeint, also wie man es unterbringt, weil der Hintergrund ist natürlich total klar. Ne? Hast du ja gerade beschrieben.
Ja.
Aber heute geht es ja nicht darum, wie ich
dein Dating-Game verbesserst.
Genau.
Genau, es soll heute um Gefühle gehen und um genauer zu sein, um Gefühlsbereitschaft. Mhm. Und Lukas, du machst ja auch unter anderem Podcast mit Steffi Stahl, so bin ich. Und ich finde den persönlich, höre ich auch sehr gerne. Und die Themen sind ja wirklich, das ist ja, also
ganze Bandbreite.
Von bis. Mhm. Und deswegen passt es auch so gut. Und wir freuen uns total, dass du heute als unser Gast da bist, um genau über dieses Thema zu sprechen, Gefühlsbereitschaft. Weil Michael und ich natürlich sehr viel über Beziehungen reden, über Dating und. Da haben wir gedacht, es macht auf jeden Fall Sinn, mal einen Experten hier bei uns zu haben, der nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch theoretisch erzählen kann, was sind eigentlich Gefühle, ja? Mhm. Ist es immer gut, Gefühle zu haben? Was ist eigentlich, wenn wir schlechte Gefühle haben? Können wir die abstellen? Sollten wir die abstellen? Und vor allen Dingen, wie offen sollten wir über Gefühle in unserer Beziehung sprechen, ja? Das sind so ein paar Fragen, die wir heute klären können. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal direkt an.
Ich würde gleich gerne mal einhaken. Du hast gesagt, schlechte Gefühle und gute Gefühle. Und ich glaube, das ist der erste Anfang, den wir machen können. Wenn wir über angenehme und unangenehme Gefühle reden, verstehen wir vielleicht noch ein bisschen besser, was Gefühle eigentlich sind. Wenn wir in einem Cockpit unseres Lebens sitzen, dann sind Gefühle eher so die Richtungsnadel, unser kleiner Kompass in diesem kleinen Cockpit, das uns leiten soll. Wenn wir ein unangenehmes Gefühl fühlen, heißt das eigentlich nur, dass gerade ein Bedürfnis, was wir in uns haben, nicht erfüllt worden ist. Und dann weist uns dieses unangenehme Gefühl darauf hin, hey, veränder mal dein Verhalten dahingehend, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Ne? Wir lernen neuen Menschen kennen, manchmal kennen wir das, dann antwortet der nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Und auf einmal entsteht so ein Zweifel, so, oh Gott, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder lief das Date doch nicht so gut? Ich hatte so ein gutes Gefühl, als ich das Haus verlassen hatte. Und es lief alles so harmonisch, aber jetzt meldet die sich schon seit 24 Stunden nicht. Hatte ich neulich erst und ich dachte mir, was ist denn los? Also eigentlich war
selbst du.
Ja,
selbst Lukas Kraschinski.
Selbst
nein.
Doch. Und da bin ich total unsicher geworden. Und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie gibt mir das ein total unangenehmes Gefühl. Und dann ist es eher ein Hinweis darauf, hey, ich mag die Person, ich könnte mir vielleicht mehr vorstellen. Und das ist ein Hinweis für mein Bedürfnis. Das heißt, wenn wir von negativen Gefühlen oder schlechten Gefühlen sprechen, sind wir in der Tendenz so, dass wir dem ausweichen wollen. Weil wer will schon was Schlechtes haben? Wer will schon was Negatives haben? Wenn wir aber von unangenehmen Gefühlen sprechen, dann können wir eher dahin gehen zu sehen, was schlägt da meine Kompassnadel aus? Können wir das wahrnehmen und spüren? Und darum unterteile ich gern und auch ganz viele andere Psychologinnen und Psychologen in angenehme und unangenehme Gefühle.
Also nicht gut und schlecht, sondern unangenehm und angenehm.
Genau. Und es gibt eigentlich nichts weiter, ne? Also es gibt unangenehme und angenehme Gefühle. Und was wir im Leben immer wollen, als psychologisches Grundbedürfnis, wir wollen angenehme Gefühle fühlen, ne? Unser ganzes Handeln ist darauf ausgerichtet, ne? Wenn du mich angerufen hast, ging es eigentlich auch nicht nur darum, irgendwie einen Dating-Tipp zu kriegen oder zu gucken, was gerade bei dir läuft, sondern ein angenehmes Gefühl zu kriegen. In dem Moment, wo wir ein Gespräch haben, erleichtert das ja, ne? Und das ist ja auch das Krasse an Gefühlen. Sobald wir anfangen, darüber zu reden und das mit anderen zu teilen, es geht immer gar nicht so krass um die Lösung, sondern ganz viel um das Teilen und wahrgenommen werden im Leben. Findet was statt, findet ein Transformationsprozess statt, findet was statt, ich werde gesehen in dem, was ich bin. Und ich glaube, das haben wir gemacht, ne? Also es ging gar nicht so viel um das Außen, es geht auch manchmal gar nicht so viel um die Frauen, sondern es geht um das Miteinander.
Na, es ging mir natürlich auch um Hoffnung, in gewisser Weise.
Die ich dir ja dann immer genommen habe.
Nein, das war, und, nee, es war schon so ein bisschen, ich meine, in solchen Situationen will man eigentlich auch Bestätigung haben, da möchte man ja auch nicht hören, lass mal sein.
Lukas, ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Und vielleicht nochmal, was sind denn eigentlich Gefühle? Also das sind ja Emotionen, würde ich mal sagen. Die können ja ganz unterschiedlich sein. Ja. Aber wie entsteht daraus dann wirklich ein Gefühl, das dann vielleicht so präsent ist? Und wir sagen ja auch ganz oft, ich bin wütend. Ne? Also man assoziiert sich ja so sehr mit diesem Gefühl. Also vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
Genau, also viele Psychologinnen und Psychologen unterscheiden Emotionen von Gefühl in dem Sinne, dass Emotion was in uns ist, was wir vielleicht nicht immer bewusst wahrnehmen und nicht so richtig zuordnen können. Und Gefühl ist dann wo wir sagen können, ich bin traurig.
Dann kommt der Kopf dazu.
Genau, der Gedanke, ne, auch.
Ja.
Und da ist der Unterschied, dass wir das dann wirklich bewusst wahrnehmen. Und wenn wir mal auf diese Gefühlspalette gucken, die wir haben, ist es ganz spannend, dass wir sehr, sehr viele unangenehme Gefühle haben. Wir haben Angst, wir haben Wut, wir haben Ekel, wir haben Trauer. Wir haben Verachtung. Woran erkennt man Verachtung im Gesicht?
An der angewidert hoch zum Mundwinkel.
Genau, Doppelkinn ist das Zeichen für Verachtung. Wenn wir einen Mundwinkel hochziehen oder beide, müsst ihr mal drauf achten in Gesprächen. Das ist so Mikromimik. Ganz, ganz feine.
Ich spüre das öfter bei mir.
Wenn du einen Date hast, Verachtung ist das allerschlimmste Zeichen.
Ich sehe das öfter.
Ich hatte gestern ein super spannendes Insta-Live mit Dirk Illert. Das ist so der Mikromimik-Gestik-Mensch in Deutschland. Das ist der Experte bei dem Thema. Also wenn man Menschen lesen möchte, ist es der krasseste Dude, finde ich, in Deutschland. Genau, ich hatte ein Insta-Live mit ihm, habe ich auch gespeichert auf meinem Insta-Channel. Wenn ihr Gesichter lesen wollt, müsst ihr euch den mal angucken. Also es ist wirklich ein krasser Dude. Auf jeden Fall. Und dann gibt es nicht so viele angenehme Emotionen. Wie viel gibt es? Es gibt Liebe oder Gefühle. Es gibt Liebe, es gibt Freude. Vielleicht noch Überraschung.
Überraschung.
Und das war es eigentlich. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum das so ist? Warum es so viele Unangenehme gibt?
Ich habe eine These, eine Theorie.
Bitte.
Dass wir davon nicht beschützt werden müssen. Also es gibt ja mehr Gefahren sozusagen. Also oder Ängste zeigen uns ja Gefahren und dann dem wollen wir aus dem Weg gehen. Und vor Glück müssen wir nicht beschützt werden.
Genau. Also Belohnungsgefühle quasi sind eigentlich nicht so überlebenswichtig wie...
Ach, überlebenswichtig.
Genau, die unangenehmen Gefühle. Also unser Gehirn ist ja eigentlich evolutionär ausgelegt, darauf zu überleben. Und das ist so eigentlich der einzige Zweck. Wir leben mit einer alten Version unseres Gehirns in einer Welt, die diese ganzen Funktionen, die unser Gehirn von damals hat, gar nicht mehr braucht. Das ist so wie so ein Oldtimer, der mal ein krasses Update bräuchte. Und deswegen haben wir noch diese ganzen unangenehmen Gefühle. Und deswegen suchen wir uns auch ganz oft Themen und Probleme in einer Welt, in der es eigentlich nicht mehr so viele Probleme und Themen gibt.
Das war nämlich das, was ich vorhin nochmal sagen wollte. Was du meintest mit dieser WhatsApp-Geschichte, die Frau meldet sich nicht. Da fehlen dir Informationen und dein Gehirn fängt an, die Lücken zu füllen.
Genau.
Und das ist ja dann praktisch, eigentlich hätte ich gesagt, das sagt jetzt viel über dich aus, wenn das alles total negativ ist, warum sie sich nicht meldet. Aber das ist ja natürlich auch eine interessante Theorie dann, dass das Gehirn durch diese Anlagen von damals das so füllt, ja, in die
genau.
Richtung.
Genau. Also unser Gehirn ist eine verdammte Problemlösemaschine und wir haben immer einen Motor am Laufen und da will irgendwie Öl, Benzin rein, Feuerholz und das sucht es sich im normalen Alltag. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo es diese ganzen normalen Probleme nicht mehr gibt. Ich muss morgens aufstehen, mir Essen suchen, mich vorm Überleben schützen. Das gibt es nicht mehr. Aber trotzdem gibt es natürlich genug andere Themen, die unser Gehirn aufmachen kann. Wenn wir zum Beispiel als normal zivilisierte Menschen wieder rausgehen in die Natur und wieder verbunden sind mit den Elementen, merken wir, dass diese ganzen normalen Themen, die wir eigentlich haben im Alltag, ganz, ganz anders werden. Mhm. Weil da kommen wieder neue Themen auf, unser Richtig. Gehirn hat Futter.
Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über das Wort oder sagen wir die Begrifflichkeit der Gefühle gesprochen. Der Titel heute der Episode heißt der Gefühlsbereitschaft. Was, Lukas, meinst du mit der Bereitschaft? Also ist es das Zulassen wollen von bestimmten Gefühlen? Was meinst du damit?
Ja, wie schnell, wie offen sind wir im Alltag, diese unangenehmen Gefühle eigentlich überhaupt zuzulassen? Und wie schnell sind wir an unserem Handy? Wie schnell sind wir dabei, einen Anruf zu tätigen? Wie schnell sind wir darin, uns in Arbeit zu vergraben? Und wie oft geht dieses Signal, was uns eigentlich lenkt und steuert, in eine vielleicht für uns gute Richtung, wie oft sind wir dabei, das nicht wahrzunehmen? Weil wir genau solche Übersprungshandlungen
haben. Permanent.
Permanent, den ganzen lieben langen Tag. Und wie oft müssen wir dann mit einem unangenehmen Gefühl daran erinnert werden, hallo, ich bin da und die Warnleuchte blinkt noch. So ein bisschen so, als ob das Öl im Auto ausgeht. Ist nur, weil wir weggucken, wird die Lampe nicht aufhören zu blinken. Aber in dem Moment, wo wir darauf achten und sagen, ah, okay, da gibt's was, wir sind bereit für das, was kommt, können wir das Signal wahrnehmen. Und ich glaube, das erste Mal so richtig, richtig, richtig tief habe ich es gespürt und auch bewusst wahrgenommen, was da passiert in mir, als ich so ein Dunkelretreat gemacht habe. Ich bin 3 Tage in die absolute Dunkelheit gegangen. Da gibt es wirklich gar kein Licht für 3 Tage. Die Räume sind schwarz gestrichen. Das muss man sich vorstellen wie so ein kleines Mini-Hotelzimmer mit Badezimmer, mit kleiner Pritsche, mit einem Bett. Man kriegt 2-mal am Tag, man weiß nicht zu welcher Uhrzeit, Essen eingereicht. Und geht da rein und ist dann nur für sich. Ne? Kein Handy, keine Uhr, gar nichts. Dunkelheit. Und ich habe in den ersten Stunden gedacht, so, es fühlt sich an, als ob ich schwimme und das Wasser in diesem Raum Stück für Stück ansteigt. Und irgendwann war ich mit dem Kopf unter der Decke und es war, als ob so an meinem Kinn langläuft und so langsam in den Mund reingluckert. So viel an dem, was ich die ganze Zeit nicht fühlen wollte, in dem, was in mir drin war, kam da hoch. Frauen, mit denen ich was zu tun hatte, wo ich vielleicht nicht so ganz aufrichtig und ehrlich war, wie ich es hätte sein können. Gefühle mit meiner Ex-Freundin, wo wir Streits hatten. All das, was ich so im Alltag mit meinem Handy, mit meinen Beschäftigungen, mit meiner Arbeit, auch mal mit Sport verdränge, kam da hoch. Und das war der einzige Ort, wo ich darauf festgenagelt wurde, das mal zu fühlen und durchzulassen. Und das war ziemlich krass, weil diese innere Unruhe, die ich ja ziemlich oft habe im Alltag, ich weiß nicht, ob ihr die kennt manchmal so.
Mhm. Ja.
Die hat da wie so ein Ventil gefunden und ist abgeflossen, dafür bereit sein. Und jetzt ist die Frage, wie überträgt man das auf den Alltag, ne?
Ja.
Denn das ist ja die Atmosphäre, in der wir uns bewegen. Ich meine, wir sind alle ruhelos. Also darauf sind wir ja letztendlich konditioniert.
Darum machen wir diesen Podcast.
Das hat, glaube ich, noch andere Gründe.
Jetzt hast du gesagt, Lukas, in dem Experiment, da kamen vor allen Dingen diese unangenehmen Gefühle natürlich hoch, ne? Du hast gesagt, so irgendwie alte Dating-Geschichten und so. Ich frage mich gerade, ich habe zwei Fragen. Nee, eigentlich noch mehr Fragen, aber zwei Fragen. Erstmal, was hast du dann danach gemacht? Also hast du, wie bist du damit umgegangen? Ja, hast du vielleicht mit den Leuten, mit den Frauen in dem Fall gesprochen? Wie hast du dich denen im Alltag gestellt? Oder hast du einfach nur gesagt, okay, die sind jetzt da und alleine, dass ich sie spüre, das war für mich schon irgendwie total hilfreich, weil dadurch ist Folgendes entstanden. Und die zweite Frage ist, und da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen länger drauf eingehen, wann macht es vielleicht auch Sinn, unangenehme Gefühle vielleicht für eine Zeit lang zu parken?
Mhm.
Ja?
Ja, das gibt's auch natürlich. Also das Erste, wie bin ich mit dem Ganzen umgegangen? Erstmal, wenn ich anfange, meine Gefühle wahrzunehmen im ganzen Spektrum, sagt das ja auch was über meine Handlungsrichtung aus, ne? Also gibt mir zumindest einen Hinweis, wie möchte ich sein, welcher Mensch möchte ich sein und welcher Mensch möchte ich nicht sein? Nach welchen Werten möchte ich handeln? Wie aufrichtig möchte ich sein? Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal in meinem Verhalten eine Bühne für Gefühle bereitet habe und nicht die Gefühle erwidert habe. Und das hat natürlich Verletzungen kreiert. Und ich habe gemerkt für mich, das möchte ich nie mehr machen. Und das möchte ich so nicht mehr in die Welt bringen. Und das sind nicht meine Werte, nach denen ich handeln will. Das heißt, es hat erstmal ein Bewusstsein bei mir geschaffen, was ich vorher auch schon erahnt habe, was ich aber dadurch besser spüren konnte und mehr integrieren konnte. In dem Moment, wo ich auch bereit bin, dass, also wenn ich zum Beispiel von einer Frau höre, hey, das macht mich total traurig und fertig irgendwie, was gerade passiert. Und ich denke so, ja, okay, ich lenke mich mal mit meinem Handy ab. Kann ich niemals das wahrnehmen, was wirklich gerade abgeht.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich den Schmerz auch zulasse, den der andere Mensch in sich trägt und der dadurch, auch wenn ich empathisch bin, und empathisch zu sein, ist so eine der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, die wir haben können als Menschen, kann ich daraus auch gucken, wie möchte ich denn eigentlich sein? Und daraus hat sich abgeleitet, wie ich in der Zukunft sein will.
Mhm. Ja?
Und natürlich kann es Sinn ergeben, dass es ganz, ganz große Gefühle gibt, die man in dem Moment nicht fühlen kann, weil sie einfach so überwältigend sind. Wir haben da auch einen Mechanismus, ne, eine Dissoziation. Unser Gehirn dissoziiert ja auch wieder ein Überlebensmechanismus der Psyche. In dem Moment, wo es so, so überwältigend ist, dann gehen wir raus und sehen uns manchmal von außen, um nur noch zu funktionieren. Und das muss dann später zum Teil in Traumatherapien aufbereitet werden. Ich glaube, wir können uns darin üben, gefühlsbereiter und gefühlsbereiter zu werden und merken dann irgendwann, dass wir sehr, sehr viele Gefühle zulassen können. Aber natürlich gibt es Gefühle, die in dem Moment zu schmerzlich sind und wir sollten auch nicht die ganze Zeit in unangenehmen Gefühlen baden.
Ich habe mal eine Frage, die mir im Kopf herumgeistert. Und zwar, ich muss jetzt nochmal auf diese WhatsApp-Geschichte gucken. Also das sind ja, wenn man jetzt auf eine Antwort wartet, sind das ja unangenehme Gefühle. Mhm. Also, oder wenn es dann unangenehme Gefühle sind, wie könnte man denn damit arbeiten? Weil du sagst, das hat ja alles seinen Sinn, du siehst ja dann die Bedürfnisse, oder sie zeigen dir ein eigentliches Bedürfnis. Und dir zeigt es ja auch, dass innerlich ja irgendwas nicht stimmt, vielleicht mit deinem Selbstwert oder was weiß ich. Wie könnte man denn damit arbeiten?
Genau, wenn wir beim Thema Selbstwert sind, dann können wir uns fragen, wenn der Mensch, die Person, die Frau, der Mann nicht antwortet, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ne? Wir nehmen das ganz, ganz oft zu uns, dass das irgendwas in uns ist, was nicht stimmt oder was wir gemacht haben, dass diese andere Person nicht antwortet. Das machen wir aber eigentlich nur, damit wir, und das ist auch ein Grundbedürfnis von uns, die Kontrolle über die Situation haben.
Mhm.
Denn wenn es was mit uns zu tun hat, können wir durch unser Verhalten etwas an der Situation ändern. Können wir uns beim nächsten Mal ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger, ein bisschen sympathischer, ein bisschen liebevoller verhalten. Oder nochmal eine Nachricht schicken und so, hey, war ein schöner Abend, peace. Und dann denken, hey, wir kriegen eine Antwort zurück. Das ist das Erste. Warum nehmen wir das zu uns? Was hat das mit uns zu tun? Wir wissen gar nicht, ist ein Unfall passiert bei der anderen Person? Oder also erstmal weg von der Person, von mir selber.
Selbst,
Und das Zweite ist, auch einfach mal kurz wahrnehmen, hey, das macht mir jetzt gerade ein unangenehmes Gefühl. Das ist in Ordnung, dass es das tut. Irgendwie fand ich es schön mit der Frau, mit dem Mann. Aber wie viel davon ist wirklich diese Frau, dieser Mann? Wir haben ja oft so viel Wünsche in uns und so eine große Hoffnung nach der Beziehung oder nach der Verbindung. Wir alle sind darauf genetisch ausgelegt, Verbindung einzugehen. Und wir haben so eine große Hoffnung, dass andere Menschen ganz oft nur weiße Blätter sind, die wir vollmalen mit unseren Projektionen und Wünschen. Und wir merken das manchmal, dass wenn wir mit dieser Person zusammenkommen, dann, dass da schon ganz viel draufsteht auf diesem weißen Blatt, was wir eigentlich, jetzt können wir doch vollmalen mit unseren Wünschen. Und die ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe für meine perfekte Partnerschaft.
Und dieses unangenehme Gefühle machen erzeugt natürlich auch wieder eine Kontrolle, ne, in dem Moment. Weil das ist ja das, was du kontrollieren kannst.
Genau, also da gibt es natürlich auch einen Faktor der Kontrolle und wir wollen immer Situationen kontrollieren. Wir wollen denn eigentlich nicht hilflos ausgeliefert sein. Also das ist ja, Kontrollverlust ist so das Allerschlimmste und in dem Fall kommt noch so ein Bindungsverlust dazu. Wir wollen ja immer Bindung erzeugen. Klar, wir brauchen auch unsere Freiheit und unsere Autonomie. Das merken wir mal dann, wenn in der Partnerschaft ganz viel Bindung da ist, dann denken wir so, oh, jetzt mal 2 Tage alleine verbringen, das wäre auch geil. Also es ist immer dieses Bindung, Autonomie.
Die zweite Frage, die ich ja gestellt habe, war, wann macht es Sinn, dass wir bestimmte unangenehme Gefühle vielleicht auch mal für eine Zeit lang oder vielleicht sogar ganz wegschieben?
Also gerade wenn wir merken, dass so ein Gedankenkarussell angeschoben wird, dass wir uns immer wieder in den gleichen Gedankenschleifen durch diese Gefühle bewegen, kann es sehr viel Sinn ergeben, das mal zu parken. Das heißt, dass wir uns einen Zettel nehmen und sagen, was geht da eigentlich gerade in meinem Kopf vor? Ne? Ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich denke, ich habe irgendwie was verkackt. Ich denke, ich könnte es beim nächsten Mal besser machen. Das mal alles aufschreiben. Dann weiß der Kopf, ich brauche nicht immer wieder diese gleiche Schleife drehen, um mich daran zu erinnern, dass das alles wichtig ist, sondern es ist geparkt und aufgeschrieben. Und dann kann man das auch loslassen und sich wieder in andere Gefühlswelten geben und sich da auch mal in andere Felder reinzubegeben und zu sagen, hey, hier, jetzt hat es vielleicht bei dem Date nicht so geklappt, gerade in dem Moment, wie ich mir das gewünscht habe, wann hat es denn gut geklappt und welche wertvollen Beziehungen habe ich denn in meinem Leben? Ne? Also man hat ja immer noch meistens Freunde, man hat dann auch schon mal eine Beziehung gehabt, wo es gut geklappt hat und es gab ja auch andere Situationen, wo wir richtig gut rausgegangen sind. Wir tendieren dazu, uns auf das zu fokussieren, was nicht so gut klappt und da den Blick zu erweitern und zu gucken, was klappt denn gut?
Wenn wir vielleicht nochmal ein neues Beispiel aufmachen, so, keine Ahnung, eine Person datet und ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelchen Plattformen, sorry, da habe ich kurz einmal gefüßelt.
Da ist sie wieder mit ihrer mache ich mit ihren Annäherungsversuchen. Ne?
Ich dachte, ich versuche das jetzt einfach mal.
Darum machen wir das.
Und man hat so das Gefühl, ah, immer werde ich geghostet, ne? Und schon wieder. Und jetzt meldet er oder sie sich schon wieder nicht. Also ähnlich auch, was du gerade gesagt und beschrieben hast. Was redest du denn? Weil ich stelle mir gerade wirklich die Frage und ich war selbst ja auch lange in so einer Situation,
dass ich Single wurde.
Nö, und mir einfach Gedanken gemacht habe, so, ah, warum läuft denn das nicht? Verschiedene Gründe. Wenn ich mich jetzt frage, so, ich hätte mir jetzt alles aufgeschrieben, hätte mir das in der Situation wirklich was gebracht?
Ja, nee.
Also was ich meine? Also wie kann man vielleicht auch noch ein bisschen...
Ich weiß, was du meinst, glaube ich zumindest. Also ich würde da einen Schritt zurückgehen noch, ne? Wenn ich ein Handlungsmuster bei einer Person immer und immer wieder erfahre. Also wenn ich zum Beispiel immer wieder geghostet werde von 1200 verschiedenen Männern oder Frauen, dann könnte es sein, dass es auch was in mir ist, damit zu tun hat. Ne? Das kann sein, dass es nicht nur im Außen ist, sondern das, was in mir liegt. Und das muss nicht in mir als Person liegen, sondern das kann vor allem in meinem Selektionsprozess liegen. Also was suche ich mir?
Ich suche sie mir aus.
Genau, für Partnerin oder Partner aus, die das Verhalten an den Tag legen. Und wie verhalte ich mich dann auch, wenn ich mit denen in Verbindung gehe? Also manche tendieren ja dazu, eigentlich zu schnell zu viel zu geben, zu schnell rein, alles von sich preis. Das fühlt sich dann manchmal an wie so ein Schleppanker, der in einem Segelboot gelegt wird und man will eigentlich erstmal eine kleine Ausfahrt machen und sich kennenlernen. Und auf einmal... Ah du, das habe ich ja schon mal so erlebt in meiner anderen Partnerschaft, da habe ich total Angst vor. Also wenn wir jetzt in die Richtung gehen und ich würde auch übrigens gerne 6 Kinder haben und ich habe auch schon die Namen alle parat und wenn wir nächstes Jahr mal einen Urlaub planen sollten, dann würde ich gerne auf die und die Insel, da war ich mit meinem letzten Partner und da haben wir die und die Stadt nicht gesehen.
Okay.
Ciao.
Ja, finde ich total schön, wenn du das mit einem anderen Partner machen würdest.
Aber das, ich meine, das ist jetzt ja schon ein bisschen, ich sag mal, übertrieben. Ja, habe ich nicht gemacht. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Aber ich finde dieses Beispiel mit wie viel gebe ich Preis total gut. Also ich frage mich nur gerade, sind es denn nicht immer andere Dinge? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Date jemandem ganz viel über mich erzähle, ja, so, keine Ahnung, ich habe dies und das und ich mach den Sport und ich rede vielleicht auch schneller und gestikuliere, ja, weil ich in dem Moment total viel Energie habe und mich richtig auf das Date freue, weil ich schon lange kein Date mehr gehabt habe. Und dann ghostet er mich und dann würde ich vielleicht das nächste Mal denken so, ja, okay, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel erzählt. Dann erzähle ich vielleicht mal weniger. Trotzdem werde ich geghostet, ja. Also die Frage ist, wie tief sitzt das? Und wir haben ja auch ganz viel über Bedürfnisse gesprochen. Also wie kommen wir dahin, vielleicht auch ein bisschen mehr durch solche Situationen über unsere eigenen Bedürfnisse zu erfahren?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Was habe ich für eine Prägung erfahren und welche Bedürfnisse ergeben sich daraus? Mhm. Das heißt, da sind wir wieder bei den Beziehungen zu den Eltern oder zu unseren ersten Bezugspersonen. Welche Beziehungen habe ich da gelebt? Wenn wir zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel bei mir machen. Ne? Ich habe einen Vater gehabt, der war gut nie gut genug. Ne? Und das ist manchmal immer noch so, wenn wir uns unterhalten und wir uns auch so über geschäftliche Sachen unterhalten und über Business, dass er immer am Ende meiner Erzählungskette, wo ich eigentlich ausrollen wollte, wie liebenswert ich bin, immer noch so einen Vorschlag hat, wie könnte ich es noch besser machen? Und ich meine so, ey Papa, hast du die Beträge gesehen, über die wir verhandeln? Hast du das gesehen, wie das Business läuft? Hast du das alles gesehen? Und du hast immer noch einen Verbesserungsvorschlag. Wann bin ich eigentlich liebenswert für dich? Das Gefühl ist dann in mir drin. Ne?
Die Frage ist, ob er das auch so meint. Vielleicht meint er das ja auch liebevoll.
Genau. Auf der anderen Seite hat er eine Sozialisierung erfahren, die sehr ähnlich war mit seinem Vater. Eine Dynamik, wo immer noch besser möglich war und dann nicht gut genug war. Mhm. Und auf der anderen Seite meint er es natürlich auch gut, aber es ist eigentlich scheißegal, wie er es meint, wenn es anders bei mir ankommt. Ne? Mhm. Ich würde von meiner Tochter immer wissen wollen, wie kommt es bei dir an? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich gesehen in dem, was du bist? Fühlst du dich einfach nur als Mensch gesehen und geliebt und nicht als das, was du
sein sollst.
Ja, in die für Welt bringst soll. Oder schaffst? Mhm. Nur für das, wenn alles andere weggestrichen wird. Und das wäre immer mein Bedürfnis. Und ich weiß auch, ne, dass mein Vater mich auch für das liebt, was ich bin. Und trotzdem hinterlässt es ja seine Spuren, wenn du so aufwächst. Das heißt, ich habe die Tendenz dazu, mir Partnerin zu suchen, wo ich eher leisten muss. Und ähnlich ist es bei anderen Menschen, die zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter hatten, wo sie in ihrem Bedürfnis nicht so richtig gesehen wurden. Wir sagen auch, dass das emotionale Erkennen und das Erkennen der Bedürfnisse unserer Kinder das Wichtigste in der Erziehung ist, dass sich ein Kind gesehen fühlt. Und wenn wir Eltern hatten, die das eben nicht getan haben, tendieren wir dazu, uns Partnerinnen und Partner zu suchen, die ähnlich sich verhalten. Das heißt, eher so an uns vorbeigucken. Und das sind dann auch in der Tendenz Partnerinnen und Partner, die dazu tendieren zu ghosten. Und die anderen Leute, die total da sind und sagen, hey, 15 Uhr haben wir uns verabredet, ich bin irgendwie 14:58 da und warte, die finden wir dann langweilig.
Uninteressant.
Ja. Uninteressant. Mhm. Und die Frage ist, warum ist das so? Und das hat zwei Beweggründe. Einmal reinszeniert unsere Psyche das, was wir kennen, weil das ein Gefühl von zu Hause kreiert. Hey, das kenne ich von früher. Hier weiß ich, wie es funktioniert. Hier kenne ich die Mechanismen. Und das fühlt sich so vertraut an. Und das kann so maximal beschissen sein. Und trotzdem ist es das Gefühl von zu Hause. Kenne ich von so vielen Kindern. Ich habe mal für einen großen Kinderträger gearbeitet und du bist da in die Häuser reingekommen und dachtest dir so, what? Das Kind, die Kinder essen da Chips zum Frühstück und sind so verwahrlost und wachsen in so prekären Umständen auf und trotzdem ist es ihr Zuhause und trotzdem lieben sie ihre Eltern. Und das speichern die ab und das reinszenieren die dann ganz oft. Und das Zweite ist, dass unsere Psyche dazu tendiert oder wir wollen eigentlich auflösen. Wir wollen uns eigentlich den Beweis holen, wir sind doch liebenswert. Da gibt es eine Person da draußen, die liebt uns. Und ich kann damit das Thema von Papa und Mama auflösen. Und dass das meistens nicht funktioniert, das müssen wir irgendwann erkennen. Dass diese Person, die dann ja auch eigentlich so einen kleinen Schaden hat, nicht dafür sorgen wird, dass wir uns liebenswert fühlen. Da müssen wir hintersteigen und das erkennen.
Mhm. No, man muss erstmal erkennen, dass man sich diese Leute auch aussucht. Deswegen,
total. Also, wen finde ich spannend und wen finde ich nicht spannend? Und dann sind wir bei der Frage, warum werde ich geghostet? Weil ich ziemlich sicher so ein Muster habe und gar keine Werte und Standards habe, nach denen ich meine Partner aussuche, sondern immer so nach dem Gefühl gehe. Und Gefühle sind ganz oft nur Prädiktoren dafür, was ich erlebt habe und mit welcher Brille ich auf die Realität gucke, anstatt dessen, was tatsächlich abgeht. Mhm. Das ist ja eigentlich nur irgendwie unsere Matrix der Beziehungserfahrung, die wir gemacht haben. Und für manche ist es so total geil, jemanden zu treffen, der eher ablehnend ist. Manche finden das super anziehend und andere denken sich so, puh, was will ich denn mit so einem Menschen? Der unterstützt mich ja gar nicht in schwierigen Situationen. Der kann mal direkt verschwinden aus meinem Leben.
Deswegen sind ja Beuteschemata auch immer so ein bisschen schwierig.
Klar. Und unser Gehirn ist natürlich auf der anderen Seite auch darauf ausgelegt, so bestimmte Dynamiken anzunehmen und total geil zu finden. Und wenn wir das auch wissen, dann wissen wir, warum wir manche Frauen, die vielleicht nicht 100% unser im ersten Blick unser Typ waren, vielleicht kennst du das, Nasty?
Ich überlege.
So, wo man denkt, so, ah, aber das Verhalten
bist
ist irgendwie
geil. Bist du oberflächlich?
Ja, ich finde manchmal...
Du hast gerade wirklich deinen Mund so verzogen. So.
Nein, ich habe überlegt. Ich habe gedacht...
Das habe ich genau gesehen.
Und dann merken wir, oh, das Verhalten, das löst irgendwas aus und mir das drückt einen Knopf und dann finden wir sie doch attraktiv.
Das kenne ich wirklich. Ja. Ich hätte Lukas ausreden lassen sollen. Das Ende des Satzes hat noch gefehlt.
Wenn wir jetzt in Beziehungen sind, erleben wir ja auch verschiedene Gefühle. Mhm. Ja, mit dem Partner, mit der Partnerin. Wie stehst du dazu, über die Gefühle, die man fühlt, so transparent zu sprechen? Also sollte man alle Gefühle, die man irgendwie hat, aussprechen? Ja. Also ich meine jetzt auch gerade die unangenehmen Gefühle. Wenn es schön ist, kann man das natürlich auch sagen. Aber gerade so unangenehme Gefühle, macht es Sinn? Und macht es dann auch Sinn, weil wir sehr viel über Bedürfnisse gesprochen haben, dann auch direkt über die Bedürfnisse zu reden? Gemeinsam. Also,
was löst das in dir aus, wenn du es so sagst? Dein Mund verzieht sich?
Ja, weil ich mich frage, ob das sinnvoll ist. Ne? Ich hab für mich eine Antwort und möchte gerne aber wissen, was du dazu sagst.
Ich glaube, es ist in den ersten Wochen vielleicht ein Rantasten.
Ja.
Aber es gibt nichts Attraktiveres als einen authentischen Partner, der sich zu erkennen gibt. Wir erwarten ja ganz oft in Beziehungen und in Verbindung zu unseren Freunden und Freundinnen, dass sie uns lesen können. Ne? So aus dem Blinden heraus. Ah ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Das erwarten wir von ganz vielen Menschen. Aber wie sollen wir das machen? Also wie sollen wir bei jedem wissen, was gerade bei ihm abgeht? Und was gibt es Geileres, wenn jemand zu dem steht, was er gerade ist und sich auch verwundbar zeigt in dem Moment? Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, um eine tiefere Verbindung mit jemandem einzugehen, als seine eigene Verletzlichkeit und seine eigene Verwundbarkeit zu zeigen. Und das erzeugt das, wonach wir uns sehnlichst suchen, Verbindung. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich dafür zuständig bin, das Bedürfnis meines Partners zu erfüllen. Aber ich habe es mal gehört. Und wenn es im Bewusstsein ist, schwingt es mit. Und dann ist schon ganz viel des Themas gelöst. Wir haben gerade als Männer in Beziehungen, die wir mit unseren Müttern erlebt haben und wenn wir auch missbräuchliche emotionale Beziehungen zu unseren Müttern erlebt haben, ganz oft das Gefühl, wir müssten das Bedürfnis der Frau jetzt in diesem Moment erfüllen. Und das erzeugt bei vielen Druckgefühl und das bringt sie eher aus der Beziehung raus. Das ist so eine ganz, ganz typische Dynamik. Wenn wir aber dahin kommen zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis, aber mein Bedürfnis ist jetzt was anderes, darüber aber im Austausch sind, entsteht diese Dynamik nicht mehr. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, ich bin sehr dafür, wenn es eine gesunde Basis gibt, Bedürfnisse und vor allem im ersten Schritt Gefühle zu teilen, da aber auch bei sich zu bleiben und daraus resultierende Bedürfnisse abzuleiten. Genau, aber natürlich muss man auch gucken, was ist meins und was ist das von dem anderen, ne?
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, erstmal das überhaupt für sich so aufzudröseln. Und dann habe ich mir nämlich auch gleichzeitig die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich, wir haben über Projektion ja auch schon gesprochen, zum Beispiel so ein Gefühl, sagen wir mal Eifersucht, dass ich vielleicht dieses Gefühl aus einer vergangenen Beziehung mal gespürt habe, mit reinbringe. Ne? Das kann ja auch sein. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, macht es Sinn bei jedem kleinen bisschen und sage ich mal Eifersuchtsgefühl direkt zu sagen, so ey, Moment mal, ich bin hier direkt eifersüchtig. Also inwiefern kann das auch schädlich sein? Weißt du, was ich meine? Wenn du nicht genau weißt, woher kommt das? Also ist das jetzt wirklich aus der Situation, weil mein Partner mir einen Grund gibt? Oder ist das vielleicht etwas, das ich gelernt habe?
Und ich glaube, da kann dabei helfen, wenn man mal selber sich aus der Beobachterperspektive das Ganze anschaut. Ne? Man muss ja nicht immer in seiner Person drin bleiben, sondern man kann mal rausgehen und sagen, wenn diese Dynamik jetzt bei einer Freundin und beim Freund entstehen würde, ich nehme mal die Beobachterperspektive ein und schau mal, was würde ich denn einer guten Freundin sagen? Ist das komisch, dass mein Freund immer alleine feiern will und besteht da ein Grund zum eifersüchtig sein? Ziemlich sicher ja. Ist es komisch, wenn er einmal alleine feiern gehen möchte und einfach was mit seinen Jungs machen will? Ziemlich sicher nein. Und kann ich mich auch in seine Perspektive hineinversetzen, wenn wir jetzt bei dieser Frau-Mann-Dynamik sind, in diesem spezifischen Fall, das ich gerade als Beispiel aufmache, wie fühlt sich denn mein Freund gerade? Und wenn wir auch diese Perspektivübernahme machen, dann kann das helfen. Und außerdem zu gucken, was habe ich denn für Beziehungserfahrungen gemacht, die Eifersucht schüren. Ne? Ich im Speziellen zum Beispiel habe die Beziehungserfahrung mit meiner Mutter gemacht, dass meine Mutter in einer bestimmten Zeit meines Aufwachsens ihre Beziehungspartner immer über uns Kinder gestellt hat. Und ich habe da relativ heftige Situationen erlebt, wo ich versucht wurde, von den Ex-Freunden meiner Mutter gebrochen zu werden und habe irgendwann gedacht so, wow, ich zähle gar nicht so viel für meine Mutter und habe deswegen auch manchmal mit Eifersucht zu tun, aus dieser Dynamik heraus. Für ein Kind ist es so überlebensnotwendig, dass du wichtig für die Eltern bist, weil in der freien Wildbahn stirbst du einfach, wenn deine Eltern Fuck geben. Und das ist ja in unserem Gehirn verankert. Und das trage ich immer noch mit mir. Ich weiß es natürlich und kann dann durch die Perspektivwechsel auch das teilen. Hey, ich habe manchmal ein Thema mit Eifersucht, weil ich die und die habe ich nur mit Frauen zum Beispiel, die mir wirklich emotional nahe kommen. Mhm. Und aufgrund meiner Prägungserfahrung gibt es wenig Frauen, die ich sehr emotional nah an mich ranlasse. Aber ich habe heute auch die Verantwortung dafür. Ne? Ich bin ein erwachsener Mann, erkenne meine Themen und habe die Verantwortung, da an mir selbst zu arbeiten. Also das muss man auch mal sehen. Ne? Manche machen sich ja so zum Opfer ihrer Prägung. Ja. Die Prägungen sind ultra wichtig und das zu erkennen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht heute dafür Verantwortung tragen, damit umzugehen. Weil wenn ich nicht mit mir selber deale und nicht selber an mir anfange zu arbeiten, richte ich auch unglaublich viel Schmerz aus. Ne? Also kreiere ich Leid in der Welt und das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich habe schon bei anderen Schmerz ausgelöst und Leid kreiert.
Jetzt habt ihr beide ja so ein bisschen auch über eure Erfahrung erzählt. Auch Lukas, du gerade so, wie du aufgewachsen bist. Mich interessiert mal zum Thema auch Mann, Frau und Gefühle, wie ihr das beurteilt beide. Gibt es Unterschiede? Also zeigen Männer, ich sag mal, das ist ja auch so ein, ich sag mal, Klischee, weniger Gefühle tendenziell als Frauen. Ja, haben wir auch oftmals gelernt, ganz hoffentlich ist das nicht mehr so. Lukas, du hast ein kleines Kind, vielleicht merkst du, dass es auch nicht mehr so ist. Aber das Indianer Kenkernschmerz, diese klassischen Dinge, die man früher kleinen Jungs vielleicht auch gesagt hat, sei stark, sei mutig, ne, du kannst springen und so weiter. Ist das etwas, das heute noch da ist? Und merkt ihr das beide auch aus euren Erfahrungen heraus, dass vielleicht Frauen dann tendenziell doch eher über Gefühle sprechen und bei Männern vielleicht, dass es gar nicht so verbreitet ist?
Also ich bilde mir ein, und ich glaube, es ist ein kleiner Trugschluss, dass unheimlich viele in meinem Umfeld, also Männer, über ihre Gefühle reden und so weiter. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich bin halt der über seine Gefühle redet. Und die anderen, die lassen gar nicht so viel raus. Ja, also das, aber das ist vielleicht auch eine andere Generation. Wir sind ja irgendwie um Mitte 40 alle und älter.
Nein. Ach so, du mit deinen Freunden.
Genau,
du nicht.
Du mit ich auch nicht. 23 Jahren und du mit deinen 25 Jahren. Nein, aber...
Ist aber auch völlig okay, Mitte 40 zu sein, Michael. Hast die nichts Schlimmes.
Ich bild's mir ein. Man schließt ja immer von sich auf andere.
Ja, und wir leben natürlich auch ganz oft in einer Bubble. Ne? Wir umgeben uns mit den Leuten, die uns ähnlich sind, die ähnliche Themen aufmachen, die ähnlich bereit sind. Und man schafft ja auch selber eine Bühne dafür. Ne? In dem Moment, wo ich mich selber verwundbar, verletzlich zeige, kreiere ich bei Menschen, die empathisch sind, auch eine Fläche dafür, das mir gleich zu tun. Dadurch mache ich wieder eine schöne Beziehungserfahrung im Idealfall. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, wir kommen aus kriegstraumatisierten Generationen heraus. Ne? Wenn wir auf die Generation meines Opas gucken, der wird jetzt 90, nächstes Jahr im Februar, da war nicht viel mit Fühlen und mit Angst haben, der hat einfach nur überlebt. Und in diesem Modus, in diesem traumatisierten Modus, aus dem Millionen von Menschen kommen, erziehst du Kinder anders. Und du gibst eine andere Epigenetik weiter. Und das ist das Krasse, was wir nie vergessen dürfen. Und das ist für beide Geschlechter wesentlich. Auch Frauen, die keinen emotionalen Vater hatten, der emotional zugänglich waren, leiden da unheimlich drunter. Ich finde, da wird immer ganz oft auf die Männer geguckt, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so. Aber sobald dein Vater nicht emotional zugänglich ist für dich, tendierst du auch dazu, dir genau solche Männer zu suchen, die dir dann eigentlich im Leben nicht gut tun. Und ich glaube, darauf muss viel mehr geguckt werden. Und gibt es einen Geschlechterunterschied? Ich glaube, in der Tendenz haben es Frauen immer noch ein bisschen einfach aufgrund von Sozialisierungserfahrung an ihre Gefühle ranzukommen. Da gibt es einen Wandel und ich bin sehr, sehr happy über den Wandel, der da sich vollzieht. Und es gibt schon viel, viel mehr Männer, die nachrücken. Und entsprechend, das hört man auch ganz oft aus Freundeskreisen, wenn Männer so 2-3 Jahre für eine Trennungsverarbeitung brauchen und Frauen so innerhalb von 1,5 Jahren oder 1 Jahr in der gleiche Trennung verarbeiten, weil sie einfach viel schneller in den Stöpsel ziehen und sagen, hey, yo, ich lasse die Gefühle durch, ich habe einen Freundeskreis, der mich anders auffängt, der mir hilft, das aufzuarbeiten. Und es gibt immer noch Männer, die in die Kneipe gehen mit ihren Jungs dann und sagen, okay, wenn du 3 Tage voll besoffen bist, dann ist es weg, der Schmerz.
In deinem jungen Alter.
Ja, das gibt es, glaube ich.
Oder Berghain-Kur. Ketamin, Berghain-Kur. Was auch immer der Freundeskreis sagt, ne? Gibt es ja verschiedene.
Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass Frauen sich oft in Beziehungen ja schon früher trennen und dann für Männer ja auch, ist ja auch alles pauschalisiert jetzt, ne? Mhm. Die Beziehung und eine Trennung dann.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass irgendwas schief lief.
Eine Trennung dann so von heute auf morgen kommt. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn so aus deiner Erfahrung, Lukas, auch noch, ich weiß nicht so, ja, wie soll ich sagen, was ist möglich, wenn man genau das auslebt? Weil wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gucke, viele sind verheiratet, haben auch schon Kinder und viele haben aber auch so kürzere Beziehungen, längere Beziehungen, irgendwie ist da alles dabei. Mhm. Weiß ich gar nicht so, kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich ja nicht drinstecke, dass die so offen über Gefühle reden. Also wenn ich jetzt wiederum als Freundin mit denen dann spreche, ist oft so, und das ist schon wieder so und da und dann fühle ich mich so und jetzt hat er das schon wieder und sie hat das schon wieder und und das ist immer so ein Dauerbrenner-Thema. Was glaubst du, wäre denn wirklich möglich, wenn alle so gefühlsbereit, ja, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, in ihren eigenen Beziehungen sein würden und offener über Gefühle vielleicht auch sprechen?
Wären Beziehungen möglich, die viel, viel inniger sind, also so viel, viel näher aneinander? Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich alle Bedürfnisse von meiner Partnerin oder meinem Partner auch erfüllen muss. Das ist ja der Trugschluss daraus. Und das haben ja Männer recht oft in so Dynamiken mit Frauen. Sie erzählt mir, was sie möchte und ich meine, ich muss das machen. Oder sie erzählt mir ein Problem und ich meine, ich müsste dafür eine Lösung finden. Muss ich gar nicht. Ganz oft ist ja die Lösung des Problems schon, es einmal gehört zu haben. Also ich glaube fest daran, und das erlebt man ja schon allein, wenn in der Paarberatung, in der Paartherapie die Fläche eröffnet wird, um Gefühle von dem anderen mal zu hören und da sein zu lassen, verändert sich viel. Worum geht es bei den meisten Streits? Dass der andere sich nicht gesehen fühlt. Und in dem Moment, wo wir wahrgenommen werden, was in uns vorgeht, wenn wir einmal diesen Bauchladen aufklappen und jemand in uns reingucken lassen, da ist schon so viel Erleichterung und so viel Entspannung und da passiert eigentlich das Wunder. Also was würde passieren? Deine Freundinnen würden sich weniger bei dir auskotzen und mehr mit ihren Partnern darüber reden und aktiv an den Sachen arbeiten, die bei denen abgehen. Es ist natürlich heutzutage sehr, sehr leicht, offen zu sein, aber es ist immer noch sehr schwierig, verletzlich zu sein. Und was bedeutet es denn, verletzlich zu sein? Wirklich an den Schmerzpunkt ranzugehen und zu sagen, hey, ich fühle mich so unsicher, wenn ich höre, dass du eine neue Kollegin hast und dich total gut verstehst mit der und ihr jetzt schon 3 Mittagspausen zusammen wart. Es gibt mir irgendwie ein krass unsicheres Gefühl und ich empfinde einfach so viel Liebe für dich als Partner, dass ich in dem Moment irgendwie so eine Angst kriege, dich zu verlieren. Das bedeutet Verletzlichkeit. Und darauf kann der Partner dann reagieren und sagen, wow, ist krass, dass du dich mir da mitteilst. Und ich finde das total mutig, dass du das gerade machst. Und ich merke, wie wichtig du mir bist. Und ja, ich habe eine total schöne freundschaftliche Dynamik, aber du bist die Frau, die ich liebe.
Ich finde eine schöne Antwort.
Na, ich glaube, ist ein schönes Beispiel, ja.
Weiß man ja auch nicht, ob das dann immer so rauskommt.
So läuft, ja.
Das ist so ein Idealdialog.
Genau, und das ist ja die andere Frage, die sich daraus ergibt, ob überhaupt so viele Leute in der Lage sind, so miteinander zu reden oder ob man da vielleicht wirklich einen Berater oder Moderator hätte.
Unbedingt.
Genau, das ist durchaus.
Ja, also wir erwarten immer so von uns, so dass wir alles können, ne? Aber
du stehst doch in den Zitatbildern bei Facebook und bei Instagram.
Ja, das müssen wir einfach nur lesen und dann implementieren und sagen.
Ich dachte, du kannst alles, Lukas.
Ja, ne? Ja, es gibt halt, ne, es gibt halt auch wenige Ausnahmen, die dann so geboren sind. Nein, auch für mich war es ein langer Weg, ne? Also, ich meine, was ist immer noch die schwerste Situation, um all das zu leben, was wir so über die Jahre gelernt haben? Und egal wie weise wir uns fühlen als Psychologin oder Psychologe, die Weihnachtsfeier zu Hause, das Familienfest, in dem Moment, wo Leute auf uns kommen, zukommen, die, mit denen wir alte Beziehungsmuster gelebt haben, können wir wirklich mal testen, wie weit wir schon sind. Ne? Pack irgendeinen Guru in seinen alten Familienclan und du wirst die ganzen alten Probleme aufbrodeln sehen. Und wir erwarten immer von uns, dass wir alles irgendwie können und dass es ja sowas ist, so was eigentlich so, ja, das haben wir mit der Muttermilch mitbekommen, ne? Aber was haben wir denn eigentlich mit der Muttermilch mitbekommen? Was haben wir denn gelernt aus den Modellen unserer Eltern, unserer Freunde? Wann lernen wir da eigentlich richtig gute Beziehungsdynamiken? Wie viele Paare kennt ihr, wo ihr sagt, die haben eine ganz geile Kommunikation miteinander? Wie viele?
Keins. Eins vielleicht, aber da kann ich auch nicht tief genug reingucken, das bilde ich mir ein.
Und bei dir?
Wenige, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich kenne viele, die sich dann auch bei mir auskotzen. Ich kann es gar nicht sagen.
Kennst du mehr, die, wo es eine ungesunde
Dynamik? Nee, viel weniger, also doch mehr, bei denen es eine ungesunde Dynamik
krass.
Ist.
Und wir sollen lernen anhand der Modelle, die uns umgeben, wie man richtig in Beziehung kommuniziert, wie es wertvoll ist, in Beziehung zu kommunizieren. Das wäre so, als ob wir nur Leute haben, die kein Basketball spielen können, aber dann sollen wir lernen innerhalb dieses Kreises, wie man richtig Freiwürfe wirft, wie die Technik ist beim Abwurf, wie man dankt, all das. Wie soll das gehen? Darum ist es unbedingt wichtig, sich psychoedukativ begleiten zu lassen, sich Paarberatung zu holen und auch mal irgendwo reinzugehen und zu gucken, hey, wie funktioniert das denn? Das ist einfach Training. Für uns ist es selbstverständlich, ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen für unsere Gesundheit. Aber was tun wir für unser Innenleben? Für mich ist es so elementar wichtig und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass auch Psychotherapie nicht mehr so stigmatisiert ist. In Amerika ist es so, was, du gehst nicht zum Psychotherapeuten? Was ist los mit
What's
dir?
Wrong with you?
und hier ist es so, okay, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir sie überhaupt einsteigen können. Sie scheinen mental. Nein, ich mache das, weil ich mental einfach gesund sein möchte und nicht, weil ich gerade einen Zusammenbruch hatte. Und selbst wenn, ist es doch clever, weil ich mir Hilfe hole.
Gesunde Menschen pflegen auch ihren Verstand, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Du, das ist echt genau das, was wir auch in unseren vielen Folgen mittlerweile auch schon so behandeln. Ne? Also die Frage auch, wo und wie lernen wir eigentlich wirklich Beziehungen zu führen, weil in einer Beziehung, das ist ja, ne, wir sind ja auch, zumindest kriegen wir diese E-Mails ja auch sehr oft, vom Grundgedanken her, wenn ich erstmal in einer Beziehung bin, dann bin ich glücklich. Das ist natürlich ein völliger Trugschluss. Also das ist bei vielen oft noch so programmiert, warum auch immer, ja, das ist dann wieder individuell rauszufinden, aber genau das ist wirklich so die zentrale Frage, wo wir auch sagen, ne, Michael, so, ah nee, also wo setzen wir da an, ja, und versuchen da natürlich auch genau solche Gespräche zu führen. Und da merke ich auch immer wieder, dass da so wenig Wissen ist. Ne? Und da sagen wir jetzt gar nicht, dass wir irgendwie allwissend sind. Überhaupt nicht. Aber was ich merke, und das bestätigst du ja auch gerade, wirklich da noch reinzukommen und hinzukommen, wirklich gesunde Beziehungen auch zu führen. Und dazu gehört eben auch, vor allen Dingen über diese Gefühle auch zu sprechen. Ne? Und das vielleicht auch mit anderen.
Ja, und vielleicht auch dazu dem Prozess, wie gelingt mir das dann vielleicht besser? Ne?
Ja.
Es gibt eine Emotionsskala, und wenn wir das mal aufmachen, von 0 bis 10. Es gibt so bis 7, dass wir das wirklich noch ganz gut verarbeiten können und verbalisieren können. Und gibt es so 7 bis 10, wo wir komplett ausrasten und mega krass in unserem Film sind und eigentlich gar nichts mehr machen können. Ne? Ich merke das manchmal, ne? Wenn ich, letztes Beispiel, wenn ich irgendwie von einem unhöflichen Polizisten angehalten werde und der mich anschreit, dann bin ich schon auf jeden Fall auf 180 und denke mir so, Alter, wie redest du denn mit mir? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn erlaubt habe, mich so anzuschreien. Und wenn Sie irgendwie ein Impulskontrolltraining brauchen, könnte ich Ihnen eine gute Adresse empfehlen. Mich selber, ich bin nämlich Psychologe.
Das musst du mal sagen.
Habe ich gesagt. Und da bist du natürlich auf mega Streit getrimmt.
Aber ganz kurz, darf ich ganz kurz noch? Also bei mir ist es wirklich so, also wenn, das kann ja so in den Tag strahlen, wenn irgendjemand, vielleicht auf der Straße, irgendein Passant oder so, irgendwie rotzig zu dir.
Nasti, dein neues Buch ist aber auch nicht mehr das, was das alte war.
Naja, sowas wäre ich nicht, aber.
So ein Buch, was denn so geworfen wird.
Nee, ich hatte das.
Das im Buch ankommt. Wow, was war das?
Nee, ich hatte das letztens irgendwie da.
Arschloch.
Okay.
Sorry.
Bitte, wir hören dir
zu. Ich merke wieder, dass ich der Reifste und auch nicht nur im Alter
dich.
Der älteste bisschen bin in diesem Raum. Genau, aber nee, wenn man einfach so einen unfreundlichen Menschen, den man gar nicht kennt, auf der Straße, der ihn anmacht, dann das kann so den Tag beeinflussen, ja. Und ich sage mir dann, dieser Mensch ist doch nur so zu mir, weil er irgendwie gerade ganz andere Probleme in seinem Leben hat.
Genau.
Und wenn man sich so dreht, also ich, bei mir funktioniert es, dann ist es ein guter Mechanismus.
Total. Und so ist auch die Polizei-Story geendet. Ich habe dem dann einfach in die Augen geguckt und habe mir die Regeln, die er dann für mich aufgestellt hatte, nochmal angehört und einfach nur genickt und ihm dabei empathisch in die Augen geguckt. Und man hat so richtig gemerkt, wie er so von Minute zu Minute runtergekommen ist. Und irgendwann war er wieder unten. Aber ich bin halt die ersten Sekunden voll in meinen Film geraten, ja, ne? Und voll in meine, ja, Dynamik. Bist du,
beschäftigt
einen. Ja, und darum ist es auch manchmal ganz gut, wenn man merkt, man ist in seinen totalen Emotionen gefangen. Hey, lass uns mal dieses Gespräch vertagen und in 10 Minuten oder in einer Viertelstunde weiter diskutieren, dass wir uns nicht einfach diese Giftpfeile irgendwie zuwerfen und versuchen, den anderen möglichst zu verletzen, sondern dass wir irgendwie ein gutes Gespräch haben können, wo wir in Kontakt miteinander sind. Was brauchst du dafür, um zu merken, ich bin hier in meinem alten Film der Prägung, weil ich bin in meinem alten Film der Prägung, wenn mich ein Polizist so richtig hart von der Seite ankackt, bin ich einfach in meinem, ich mag auch Autoritäten nicht, weil ich harte, schlechte Scheißerfahrungen mit Autoritäten gemacht habe. Als Kind von Zeugen Jehovas, wo ganz bestimmtes Bild gelebt wird von Hierarchien, von Bestrafung, von Schuld, von Sühne, dann hast du ein Problem generell, das höre ich zumindest von vielen Aussteigern, mit dieser Form der Macht. Und es ist leicht projizierbar auf einen Polizisten, der dich von der Seite anguckt, kackt und sagt, ey, anhalten, runter vom Fahrrad. Es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hätten, sagt meine Kollegin Stefanie Stahl immer.
So, diesen ganzen Polizisten, die sie mal ansprechen.
Ja, doch. Also ich habe es auch schon öfter erlebt. Also wir sind ja auch privat viel unterwegs und sind da so witzig, wenn sie sagt so, es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hätten. Und dann gibt es immer so einen kurzen Moment der Stille und dann merkst du immer so, wie sich die Leute schütteln. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Ja, richtig. Ich kann Ihnen helfen. Okay, und dann gibt es die Emotionen von 0 bis 7, mit denen wir umgehen können, wo wir merken, oh, ich fühle mich irgendwie gerade wütend oder ich fühle mich traurig, aber wir können damit dealen und wir können feststellen in dem Moment, dass nicht wir die Emotionen sind, sondern dass die Emotionen etwas sind wie das Wetter am Himmel. Wir sind der Himmel und das Wetter wird vorbeiziehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir wahrnehmen können, dass wir eine Emotion haben, sind wir nicht 100% identifiziert mit der Emotion. Und das ist der wichtige Schritt.
Ja, da bin ich noch nicht.
Da bist du aber in ganz vielen Momenten. In dem Moment, wo du sagen kannst, hey, der hat vielleicht einfach einen Kacktag oder.
Ah, sowas, okay.
Dann, sonst wärst du ja 180 Grad sofort auf Wutimpuls und sagst, ey, du kleiner Pisser, wenn du mir nochmal so eine Sache an den Kopf wirfst, dann kriegst du einen geballert. Das wäre dann deine eigentliche Reaktion von 7 bis 10.
Innerlich passiert das so die nächsten 2 Minuten, wenn ich so angemacht werde von irgendjemandem. Aber innerlich.
Dann. Genau. Aber wenn du in dem Moment aussteigen kannst für einen kurzen Moment und sagen kannst, okay, der wird vielleicht das und das haben und vielleicht auch eine Reaktion hervorbringst, dann bist du nicht mehr total identifiziert mit deinen Emotionen. Mhm. Und was hilft dabei, nicht 100% identifiziert zu sein, und das müssen wir auch nicht immer, ne, machen, wenn wir checken, welche Prägung wir haben und welche Filme in uns abläufen. Wenn wir sagen, ah, okay, das ist wieder der Best-of-Nasty-Film, jemand hatte einen Scheißtag und ich reagiere so und so darauf, weil ich die und die Prägung habe. Dankeschön, dass du mir das nochmal vorgespielt hast. Und das Zweite ist, wenn wir einfach so einen kleinen Headspace lassen in uns, wo wir einen Raum der Möglichkeit kreieren. Und das schaffen wir natürlich durch Gelassenheit. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr eh schon auf 180 seid und dann passiert nochmal was und explodiert die Bombe, ne? Hm. Da muss einer einem nur schneiden im Fahrzeug und man denkt sofort so, Alter, egal was du gerade transportierst, ob es deine schwangere Freundin ist, diese kurz vor der Sturzgeburt, du hast mich hier nicht zu schneiden im Verkehr. Was fällt dir ein? Das sind immer die Tage, wo ich meine mit einer flachen Hand auf die Rückscheiben von Taxifahrern baller, wenn sie mich schneiden. Das ist ganz lustig, wie die zusammenzucken. Also ich hasse es eh, wenn mich Taxifahrer schneiden mit ihrem Auto, wenn die nicht einen Rangierabstand von 1,50 Meter lassen, sondern so 30 Zentimeter an einem.
Ätzend. Wer macht das schon?
Den Rangierabstand?
Wenn man das mal überprüfen würde.
Keiner fast. Ja. Aber ich meine, du musst nicht mit 30 Zentimetern an jemandem vorbeifahren. Mhm. Und da bin ich immer an der Ampel, wenn ich die sehe, so bam, flache Hand hinten drauf. Und dann merke ich immer, wie die richtig zusammenzucken. Das ist ein kurzer Schreckmoment, weil es knallt natürlich ordentlich. Habe ich jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, ne, weil ich mich mittlerweile besser unter Kontrolle habe. Aber wie kreieren wir Headspace, dass genau das nicht passiert, dass wir das bei dem anderen lassen? Also klar finde ich es auch manchmal richtig, für sich einzustehen. Und ich lege dann manchmal mein Fahrrad vorne unter das Auto, dass sie nicht rüberfahren können und klopfe an der Scheibe, was das soll. Aber die Frage ist dann immer, wie gehe ich in Kontakt mit den Menschen? Sage ich, ey, Digi, wenn du noch einmal so an mir vorbeifährst, das nächste, was du im Gesicht hast, ist mein Ellbogen. Oder sage ich, hey, ich meine, du bist wahrscheinlich Familienvater oder hast es eilig und ich kann es verstehen, dass man es total eilig hat. Wir alle nutzen ja den Verkehr und wollen irgendwie miteinander zurechtkommen und ich fühle mich extrem beengt und fühle mich auch unsicher, selber als Familienvater, wenn jemand so dicht an mir vorbeifährt. Meinst du, wir kriegen das hin, beim nächsten Mal das irgendwie ein bisschen anders zu machen? Ist ein krasser Unterschied, ne? Wenn du den anderen siehst, und wenn du selber irgendwie gleich direkt in deine Message reingehst. Wie schaffen wir Headspace? Indem wir gelassener am Leben sind, mehr Schlaf haben, mehr für uns tun. Meditation ist ein Ding, was unglaublich viel Headspace kreiert. Und wenn wir uns selber wichtiger nehmen, sind wir auch am Ende bessere Menschen in unseren Beziehungen und für andere besser.
Das ist ja super, dann mache ich das Buch hier direkt zu.
Ein gutes Schlusswort, kann man sagen. Ein sehr nachhallendes Schlusswort, oder?
Ja, und was ich auch oftmals vermisse, ist, wenn wir über solche Themen ja auch sprechen und dann wenig so, wir sind ja kein Ratgeber, ne, in dem Sinne, aber das
wir schon, bei so bin ich eben.
Das, ja, genau. Das unterscheidet euch von uns.
Nein, findest du, wir geben Rat?
Nee, was ich nur, warte ganz kurz den Gedanken einmal. Und das finde ich gut, dass wir nicht mit einem erhobenen Zeigefinger hier stehen und sagen, das müsst ihr so machen, weil nur so kommt ihr dahin. Jeder hat ja einen eigenen Weg. Naja, sich zum Beispiel zu regulieren oder einen besseren Zugang zu seinen Gefühlen zu finden.
Ja, total.
Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja schon, ich finde, so Dinge, die jeder auf seine eigene Art und Weise oder ihre Art und Weise so einbauen kann. Sowas wie Meditation. Ja? Mhm. Ohne dass du jetzt sagst, nur so kannst du das machen und nur so wirst du irgendwie mit deinen Gefühlen klarkommen oder eine gesunde Beziehung führen. Das ist nicht das, was du getan hast. Deswegen finde ich das gut. Das fehlt manchmal, ne? Dass man so, wir reden jetzt auch sehr theoretisch über viele Dinge, das hast du auch gut beschrieben. Und ich denke dann immer nur, das ist für viele Hörerinnen und Hörer oftmals so, ja, was bedeutet das denn jetzt konkret? Ja, okay, was soll ich denn jetzt machen?
Beispiele auch
und
dabei.
Deswegen waren das gute Beispiele. Das war eigentlich ein Lob.
Ja, okay, danke schön.
So klingt das, wenn Marie lobt.
Ah, okay, sehr interessant. Erinnert mich an meinen Vater.
Boom, danke schön.
Nein, Quatsch, war ein Spaß. Was ich immer klar wichtig finde, es gibt nicht einen Weg für alle und ich glaube, es gibt viele, die sagen, hey, wenn du diesen einen Weg, meine Methode kaufst und verfolgst, dann wirst du immer deinen Weg zum Glück finden. Kann man sich die Leute mal angucken, inwiefern die das leben, was sie predigen, und das ist immer super, super spannend. Meistens kennt man die Leute nicht so gut privat, aber da wird man Lücken und Risse feststellen. Und dann finde ich immer, es gibt so viele unterschiedliche Wege und man muss einfach mal, und das Leben ist doch eigentlich ein geiler Shop, wo man mal ein paar Sachen probieren kann und merkt, oh ja, das schmeckt mir nicht. Und meistens oder recht oft sind es die Sachen, die einem ein bisschen Angst machen, aber man trotzdem irgendwie durchspürt, da steckt eine Wahrheit in mir, für mich drin.
Und das ist dann das im besten Fall das Gefühl der Weiterentwicklung.
Genau.
Danach hat
er. Der Transformation, hier werde ich zu einer
klingt
neuen
so wie
Version.
Robert Betz.
Ja?
Mein absoluter Lieblings, was ist das eigentlich?
Ich glaube, es ist so ein Coach, ne?
Ja, ja, aber so ein
ganz heißt er Robert Betz? Robert Betz? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, Betz heißt er. Ganz schrecklich.
Ja?
Die große Transformation. Die Erde wird sich verschieben und unser Bewusstsein wird sich in die große Liebes...
Ich meine, Menschen haben sich schon immer gesehnt nach Leuten, die transformatorischen Prozesse für sie herbeibringen. Warum glauben wir an Religion? Warum verfolgen manche sehr, sehr dogmatisch bestimmte Strömungen der Spiritualität? Weil wir denken, irgendjemand kann uns die Last von den Schultern nehmen, die wir selber tragen. Das Blöde ist, dass der Weg. Ja, das Blöde ist, dass der Weg für uns zu beschreiten ist, ne? Und es gibt Menschen, die uns dabei unterstützen können. Und es gibt Menschen, die uns in den Prozessen begleiten können. Aber da durchgehen und diese Transformation durchmachen, hin zu uns selbst. Das ist ja im Idealfall wieder hin zu uns selbst. Den gehen wir selber.
Und ich finde, das hat auch viel mit Verantwortung zu tun.
Und die möchte ich gerne bei meinen Ex-Freundinnen belassen.
Ja, gute Idee.
Die haben nämlich die Fehler gemacht, nicht ich.
Alle Fehler. Die haben alle dich zu dem gemacht, was du bist. Und das ist ja nicht ganz gut.
Grüße gehen raus an meine Ex-Freundinnen.
Und bitte die Vor- und Zunahmen jetzt. Verlinken wir alles in Show Notes dann.
Okay, super. Der lag ja nie an mir, dass das gescheitert ist.
Natürlich nicht. Ja, Gefühlsbereitschaft. Vielen Dank, Lukas, für diese schönen Beispiele, fürs Teilen, für viele neue Erkenntnisse, wie Gefühle auch in einer Beziehung vielleicht besser ausgelebt werden können.
Aha.
Also
oder angesprochen werden, kommuniziert werden können.
Ja, also ich fand's super.
Michael, Wahnsinn.
Ich möchte dir gerne das Schlusswort überlassen.
Tschüss. War schön, dass du da warst, Lukas. Klar, schön, Sie endlich mal mit Klarnamen hier.
Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht mit euch. Schöne Fragen und ein schöner Dialog und Austausch war das für mich, sehr sinnstiftend. Merci.
Sinnstiftend, mein neues Lieblingswort. Tschüss.
Tschüss.